Sie beide haben sämtliche Grundsätze des menschlichen Verhaltens beleidigt. Die Beschreibung Mensch passt nicht auf Sie. Es wäre treffender, Sie als ekelerregende Tiere zu bezeichnen. Ich finde, Sie sollten den Rest Ihres Lebens im Gefängnis verbringen und dort sollen Sie sterben. Falls es je einen Fall gab, in dem die Bezeichnung lebenslänglich wörtlich genommen werden sollte, dann in diesem.
Zur Auflösung der letzten Folge. Die Geschichte um den Metal-Mörder ist wahr. Sie basiert lose auf dem Fall um Varg Vikernes. Guten Abend, Bert.
Guten Abend, Doktor.
Was haben Sie diesmal für mich?
Einmal mehr menschliche Abgründe. Eine besonders üble Geschmacksrichtung, wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf.
Tja.
Wissen Sie, wir reden viel über die verschiedenen Gründe, die einen Menschen zum Mord treiben können. Aber haben Sie sich je gefragt, welcher von Ihnen der Schlimmste ist?
Der Schlimmste? Eine gute Frage. So komplex, wie die meisten unserer Fälle sich gestalten, neige ich sogar dazu zu sagen, es gibt genauso viele Mordgründe auf der Welt, wie es Mörder gibt. Vielleicht sogar noch mehr.
Gut gesagt. Es sieht tatsächlich so aus, als führen jeden seine Gedanken auf einem ganz eigenen Weg zum scheinbar Unvermeidlichen. Es sollte schwer sein, aus so vielen Gründen den Niederträchtigsten herauszusuchen.
Ja, aber jetzt, wo ich so darüber nachdenke, glaube ich mehr und mehr, dass unser Denkansatz hier falsch ist.
Wie meinen Sie das?
Anstatt alle möglichen Gründe einzeln zu beleuchten und zu diskutieren, sollten wir sie nach Kategorien einteilen, auf eine Skala setzen.
Eine interessante Idee. Wie stellen Sie sich das genau vor?
Anstatt zu fragen, welcher Grund am schlimmsten ist, könnten wir fragen, welcher Grund am einfachsten ist oder am niedersten.
Sie meinen, der schlimmste Grund, jemanden zu töten, ist nicht durch seine Komplexität bestimmt, sondern gerade durch seine Einfachheit?
Genau.
Dann spielen Sie tatsächlich genau auf das Thema des heutigen Falles an. Auch hier gibt es einen Mord und der Grund dürfte wohl einer der einfachsten sein, die man sich vorstellen kann. Laut Ihrem Logikmodell also der schlimmste oder einer der schlimmsten.
Lassen Sie mich raten, Bert. Jähzorn, Eifersucht, Habgier.
Weit gefehlt. Die Täter in diesem Fall hatten deutlich einfachere Motive. Eines von ihnen wird später noch klar, doch das Motiv für ihren ersten Mord ist schlicht und einfach Spaß.
Ah, jetzt verstehe ich, worauf Sie hinaus wollen. Ja, das ist tatsächlich ein Grund, der so nieder ist, dass man den Mord direkt als grundlos bezeichnen könnte.
Ich komme später zurück. Dann schauen wir, ob Ihre Theorie über die Korrelation der Schwere eines Verbrechens mit der Einfachheit seines Motives standhält. Bis nachher.
Bis nachher, Bert. Frillkill. Teil 1. Das billigste Motel. Es ist eine sternenklare Nacht. Der Himmel erstreckt sich tief hinunter bis zum Horizont. Berge gibt es hier keine. Die Welt liegt offen und frei vor uns. Man kann meilenweit sehen. Soweit das Auge blickt, sehen wir nichts. Nur Staub, eine kahle Fläche, durchsetzt nur von ein paar nicht weiter erwähnenswerten Felsen. Dies ist ein Ort, an dem keine Menschen leben, und wenn sie sich hierher verirren, dann nur, weil sie irgendwo anders hin müssen. An einen Ort, wo es andere Menschen und Häuser und Zivilisationen gibt. An einen Ort, der in allererster Linie nicht dieser ist. Das hier ist nichts als eine Wüste. Durch die Einöde schlängelt sich ein dünner Streifen Asphalt. Er bildet eine nahezu gerade Linie, die nur von ihrem Pfad abweicht, um der einen oder anderen Senke oder einem größeren Felsbrocken auszuweichen. Diese Straße ist das einzige Zeichen menschlichen Eingreifens hier. Die einzige Verbindungsschnur zwischen den dünn gesäten Bastionen menschlicher Zivilisation. Es ist still. Nicht einmal Tiere sind zu hören. Nur ein leichter Wind fegt durch die karge Landschaft. Doch da, dieser Lichtpunkt am Horizont, das ist kein weiterer Stern. Er ist zu tief und die Lichtfarbe ist deutlich wärmer. Das Licht wird heller und teilt sich entzwei. Ein Auto kommt die Straße entlang gefahren. Es ist ein älteres Modell, selbst für 1973. Und es ist so ungepflegt und rostig, dass gar nicht so leicht zu erkennen ist, was für ein Auto es ist. Ohne Unterlass und gleichmäßig fährt das Auto die Straße entlang. Der Motor röhrt klappernd in die Dunkelheit der Nacht. Ein Echo kommt nicht zurück. Dieses Auto auf der Schnellstraße zwischen zwei Städten wird sein Ziel niemals erreichen. Es ist der 3. November 1973. John L. ist frustriert. Sein Leben hat er sich anders vorgestellt. Und damit meint er nicht, dass er als Kind gern Astronaut oder Feuerwehrmann geworden wäre. Solche Jobs sind eh etwas für andere Leute. Menschen mit großen Ambitionen, einer Perspektive. Nein, aber wenigstens ein fester Job wäre schön gewesen. Ein beständiges Einkommen, das ihm erlaubt, sich an einem Ort niederzulassen, eine Familie zu gründen. Doch es ist, wie es in diesem alten Spruch heißt: Die Reichen werden reicher, die Armen nur ärmer. Lange hat er nicht verstanden, was das heißt, bis er merkte, wie schnell die Nadel seiner Tankanzeige bei der Suche nach Arbeit von rechts nach links wandert. Verdammt nochmal, wie soll er sich Essen leisten können, wenn er ständig sein Auto füttern muss? Seinen einzigen nennenswerten Besitz. Der einzige zumindest, der wirklich etwas zählt und auf den er angewiesen ist. Hätte er sein Auto nicht, wird er wahrscheinlich gar keine Arbeit mehr finden. Von Ort zu reisen, je nachdem, wo gerade Arbeit ist, mag im dicht besiedelten Europa sicher kein Problem sein. Sogar in den USA kommt man sicher mehr oder weniger gut zu Rande. Aber hier in New South Wales, in Australien, hier ist es ein wahrer Kampf. Im Gegensatz zu den Siedlern von Nordamerika hat man in Australien nach der Erschließung der Küstenregionen mehr oder weniger das Interesse verloren. Klar gibt es auch kleine und größere Orte im Inland, diese liegen jedoch weit auseinander und sind kein Vergleich zu Metropolen wie Melbourne und Sydney. Seinen Nachbar zu besuchen, kann er schon gut und gerne 5 Stunden Fahrt in Anspruch nehmen. Und je tiefer man in den Kontinent vordringt, desto karger die Landschaft und rarer die Spuren der Menschheit. John sieht ein Licht am Horizont. Ein Gebäude. Er will zunächst seinen Augen nicht trauen. Als er näher kommt, sieht er das große Schild. Motel. Darunter steht zimmerfrei. Erst jetzt wird ihm klar, wie müde er eigentlich ist. Er überwindet die letzten Meilen und fährt auf den Parkplatz des Motels. Es ist schon spät am Abend, aber in dem kleinen Büro am Eingang brennt immer noch Licht. Der Inhaber nennt ihm einen Preis und Johns Hoffnung sinkt wieder. So viel hat er nicht. Oder besser gesagt, so viel ist er nicht bereit zu zahlen. Er überlegt, ob er vielleicht einfach die Nacht durchfahren soll. Unter dem summenden Neonschild stehend, nickt er fast ein. Der Motelbesitzer ruft ihm zu, dass er hier nicht schlafen kann. John nickt und steigt wieder in sein Auto. Er fährt weiter. Doch die kurze Aussicht auf ein warmes Bett und der Gedanke, diesen Tag endlich hinter sich zu lassen, lasten auf ihm. Wieder und wieder fallen ihm die Augen zu. Mehrmals kommt er fast von der Straße ab. Das Einzige, was einen Unfall verhindert, ist die Tatsache, dass es hier draußen nichts gibt, gegen das er fahren könnte. Vermutlich könnte er im Schlaf meilenweit durch die Wüste fahren, ohne dass irgendein Aufprall ihn weckte. Wie weit könne es schon noch sein bis Narabri, dem nächsten größeren Ort? Wenn er doch nur im Schutz der Häuser übernachten könnte, dann könnte er sich am nächsten Morgen direkt auf die Suche nach Arbeit machen. Ein paar Meter noch, und er merkt, es geht einfach nicht mehr. John nimmt seine letzte Kraft zusammen und parkt sein Auto behutsam am Straßenrand. Er steigt aus. Die kühle Nachtluft gibt ihm etwas von seiner Kraft zurück. Dann legt er sich auf die Rückbank und schläft fast sofort ein. Ein Klopfen an der Scheibe weckt ihn. John schreckt hoch. Es ist immer noch dunkel. Wer sollte ihn hier stören? Er schaut nach draußen. Vor seinem Auto stehen zwei Männer und lächeln ihn an. Trotzdem bekommt John ein schlechtes Gefühl. Beide Männer sind etwa Ende 20 bis Anfang 30. Beide sind weiß und haben kurze Bärte. Einer hat glatte, schulterlange Haare, der andere kurze Locken. Sie bitten ihn, auszusteigen. John hat noch immer ein schlechtes Gefühl. Es ist eine bizarre Situation. Er möchte nicht unhöflich sein. Noch schlaftrunken entriegelt er die Tür, steigt aus und richtet seine Kleidung. Die Männer heißen Kurt C. und Aaron B. Ohne Vorwarnung beginnen sie, auf ihn einzuschlagen. John kann sich nicht wehren. Er kann nichts anderes tun, als die Schläge über sich ergehen zu lassen. Die Männer schubsen ihn zwischen sich hin und her. Er fragt sich, womit er das verdient habe. Ein weiterer Schlag in die Magengrube. John liegt im Staub. Er fragt, warum die Männer ihm das antun. Er erhält keine Antwort. Seine Augen sind ganz verquollen und sein Blick schwimmt vor Tränen und Blut. Er fragt sich, ob er dies überleben würde. Da ist plötzlich nur noch einer der Männer bei ihm. Der andere ist zum Auto zurückgegangen, dem der beiden Männer. John weiß nicht, wie viel Zeit vergeht. Er hustet und versucht, sich aufzusetzen. Der Mann, der bei ihm geblieben ist, der mit den langen Haaren, sagt nichts. Ehe er sich versieht, kehrt der andere Mann zurück. In seiner Hand ein länglicher Gegenstand. Die zwei Männer wechseln Worte, die John nicht versteht. Dafür erkennt er nun den Gegenstand. Es ist ein Jagdgewehr. Kaliber 308. Die gähnende Leere seines Laufes ist das Letzte, was er sieht. Teil 2. Die Geisel. Aaron lässt die Waffe sinken und schaut Kurt an. Das Gefühl, das ihn gerade durchströmt, lässt sich mit nichts vergleichen. Die Männer lassen John am Straßenrand liegen und sein Auto stehen. Sie hatten bekommen, was sie wollten. Sie steigen in ihr eigenes Auto und hinterlassen keine Spuren. Nur ein Auto und eine Leiche auf einer endlosen Straße zwischen zwei Orten. Doch ihr Hunger ist längst noch nicht gestillt. Kurt und Aaron pflegen einen sehr ähnlichen Lebensstil wie ihr Opfer. Sie reisen durchs Land und arbeiten dort, wo gerade jemand gesucht wird. Meist auf Farmen oder beim Bau. Sie bleiben nie lange an einem Ort. 3 Tage nach ihrer ersten Tat campten die beiden in der kleinen Siedlung Collaranebry, nicht weit entfernt. Hier haben sie tags zuvor auf der Farm von Ben und Viola M. gearbeitet. Nun beobachten sie bereits seit 2 Tagen aus dem Versteck ihres Autos heraus das Haus ihrer ehemaligen Arbeitgeber. Jede Routine, jede Bewegung. Der Tagesablauf von Familie M. wird genau studiert. Sie müssen wie eine Bilderbuchfamilie gewirkt haben. 2 Eltern, die sich lieben und gemeinsam eine Farm führen, die diese Liebe an 3 Kinder weitergeben. Doch all das interessiert Kurt und Aaron kein bisschen. Als Ben M. mit den Kindern wegfährt, bleibt Viola allein zu Hause und die beiden Beobachter wittern ihre Chance. Unbemerkt schleichen sie sich ins Haus und überwältigen Viola. Der ganze Vorgang dauert nur wenige Minuten. Sie fesseln ihr Opfer und zwingen sie mit vorgehaltener Waffe, mit ihnen zu kommen. Einer von ihnen nimmt noch etwas Geld mit, das er offen rumliegen sieht. Mit ihrem neuen Opfer fahren die beiden Männer Richtung Queensland. Keiner der Nachbarn in der kleinen Siedlung hat etwas von der Entführung gemerkt. Als Ben später nach Hause kommt, findet er die Wohnung leer vor und alarmiert kurze Zeit später die Polizei. Ein Rausch wie nach ihrem ersten Mord durchfährt Kurt und Aaron, während sie die Straße entlang rasen. Das Geld, das sie im Haus der Ems erbeutet haben, ist nicht mehr als 30 australische Dollar, doch das ist ihnen egal. Sie haben etwas Wertvolleres erbeutet. Etwas viel Wertvolleres. An einer Tankstelle mitten im Nirgendwo besorgen sie sich von dem Geld Sprit und Bier. Viola bleibt gefesselt auf der Rückbank zurück. Sie weint viel und fleht um ihr Leben, doch keiner der Männer zeigt ihr auch nur einen Funken Mitleid. Sie haben Pläne mit ihrem Opfer. Kurt ist besorgt, dass jemand die gefesselte Frau auf ihrer Rückbank bemerken könnte. Zwar sind nicht viele Leute hier draußen unterwegs, doch schon ein etwas zu neugieriger, besorgter Bürger würde genügen, um den ganzen Plan der beiden Männer zunichte zu machen. Aaron beschließt, dass sie in Zukunft nur noch bei Nacht reisen würden, wenn deutlich weniger andere Autos auf den Straßen unterwegs wären. Es ist eine dunkle, wolkenverhangene Nacht, als die Männer etwas südlich der Grenze von Queensland an den Rand fahren. Langsam kommt das Auto zum Stehen. Ein einzelner Baum steht hier nicht weit vom Straßenrand entfernt. Die beiden Männer ziehen Viola aus dem Wagen. Einer von ihnen holt ein Seil aus dem Kofferraum. Sie legen es um den Baum und binden Viola daran. Diese kann vor Tränen kaum noch etwas sehen. Sie spürt nur, wie ihr brutal die Kleider vom Leibe gerissen werden. Aaron und Kurt wechseln sich ab. Mehrmals. Stunden vergehen, bevor sie ihr Opfer wieder losbinden und zurück auf die Rückbank werfen. Auf der weiteren Fahrt ist Viola ruhiger. Auch die beiden Männer sagen nicht viel. Die Männer haben, was sie wollten, doch die Tortur der 35-jährigen Frau ist noch nicht vorbei. Sie hört, wie die Männer vorne im Auto über sie reden, als wäre sie nicht da. Ihr Schicksal wird diskutiert. Ein Schicksal, über das sie keine Kontrolle mehr hat. Die Gegend um Weir River ist deutlich grüner als die meisten Orte in Australien. Bäume wachsen hier und Gras. Gemeinsam mit dem Fluss ist es eine geradezu malerische Gegend. Doch nicht in dieser Nacht. Kurt und Aaron parken in einiger Entfernung. Dann wiederholen sie ihre Prozedur vom Vortag. Sie binden Viola an einen Baum und vergehen sich an ihr. Dieses Mal foltern sie sie auch. Viola ist am Ende ihrer Kräfte. Sie bekommt nur nebenbei mit, wie ein Streit zwischen den beiden Männern ausbricht. Der Mann mit den Locken hält dem mit den langen Haaren das Gewehr hin, mit dem sie schon die ganze Nacht bedroht hatten. Der Langhaarige weigert sich zuerst. Dann nimmt er die Waffe widerwillig. Er zielt direkt auf Viola. Quälende Sekunden vergehen. Die Hände des Langhaarigen beginnen zu zittern. Dann zerreißt ein lauter Knall die Nacht. Kurt C. hat Viola M. aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Die zwei Männer verbrennen die Kleidung ihres Opfers und rollen die Leiche in den Fluss. Am 13. November planen Kurt und Aaron einen Raubüberfall, um ihre finanziellen Vorräte aufzustocken. Doch ihr Plan scheitert, als ihr Auto, das sie gestohlen hatten, in der Nähe von Maitland wiedererkannt wird. Die beiden fliehen. Die Polizei nimmt die Verfolgung auf und eine Hochgeschwindigkeitsjagd entbrennt. Den beiden Männern gelingt es, den ersten verfolgenden Streifenwagen von der Straße zu drängen. Ein zweiter nimmt seinen Platz ein und die Männer beginnen auf ihn zu schießen. Dabei wird einer der Polizisten im Gesicht getroffen. Er überlebt schwer verletzt. Als die Flüchtenden in der Nähe von Woodville in eine Polizeisperre geraten, lassen sie das Auto hinter sich und fliehen zu Fuß weiter. Sie schlagen sich in die Büsche und entgehen ihren Verfolgern vorerst. Die Polizei sucht am Boden und aus der Luft nach den beiden Mördern. An einem nahen Fluss gelingt es den Beamten schließlich, Kurt und Aaron festzunehmen. Vor Gericht plädieren beide Männer auf nicht schuldig, doch die Jury ist anderer Meinung. Beide Männer werden zu einer lebenslänglichen Haftstrafe plus 55 Jahre verurteilt. Der Richter Justice Taylor sagt: Die beiden haben sämtliche Grundsätze des menschlichen Verhaltens beleidigt. Die Beschreibung Mensch passt nicht auf sie. Es wäre treffender, sie als ekelerregende Tiere zu bezeichnen. Ich finde, sie sollten den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen, und dort sollen sie sterben. Falls es je einen Fall gab, in dem die Bezeichnung lebenslänglich wörtlich genommen werden sollte, dann in diesem.
Also, Doktor, was sagen Sie?
Nur nicht. Hoffe, dass dies nicht wirklich passiert ist.
Ja, das hoffe ich auch. Ich bin gespannt, was Sie herausfinden werden. Aber unabhängig davon, was sagen Sie nun zu den Motiven der beiden Männer?
Was soll ich sagen? Ich bin geneigt, den Worten von Justice Taylor zuzustimmen. Es dürfte schwer sein, einen Täter mit noch niederträchtigeren Motiven zu finden als diesen.
Da könnten Sie recht haben. Also ist die These bestätigt? Je einfacher und niederschwelliger das Motiv, desto schlimmer die Tat?
Vorerst ja. Doch ich bin gespannt, was unsere Freunde da draußen dazu sagen werden.
Ah, die Nachtschwärmer?
Eben jene.
Dann bin ich gespannt, was Sie dazu sagen werden. Gute Nacht, Doktor.
Gute Nacht, Bird. Und nun zu euch. Was meint ihr? Ist diese schreckliche Geschichte wirklich so passiert? Ich werde mir die Sache nochmal genauer ansehen und sie Anfang kommender Woche auflösen. Erzählt mir auch gern, was ihr über niedere Motive und den Schweregrad von Verbrechen denkt. Und wenn ihr schon mal in den Kommentarspalten seid, lasst doch gern eine Podcast-Bewertung da. Das hilft uns ungemein. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche eine gute Nacht, respektive eine gute Zeit. Herzlichst, Dr. Eugen Zagota.